Herzlich willkommen zu Heiter Bestürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Wir starten im Juni mit dem zweiten Teil unserer Initiative Lost in Space mit der Frage, wie wollen wir lieben? Und steigen gleich mit einem spannenden Thema ein, das in vielen, vor allem langjährigen Beziehungen eine Herausforderung ist, nämlich Sexualität. Wir leben ja in einer Welt, in der Sex allgegenwärtig erscheint. Im Internet, in Pornos oder in Filmen. Trotz dieser Omnipräsenz des Themas stehen viele Paare vor der Herausforderung, offen über ihre Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Mythen über Sexualität können oft zu Missverständnissen führen und die Intimität belasten. Heute spreche ich mit Annette Frankenberger, einer erfahrenen Paar- und Familientherapeutin aus München. Annette wird uns helfen, einige der Klischees und Mythen, die es im Bereich Sexualität gibt, zu entlarven und zeigen, wie Paare ihre Kommunikation über Sex verbessern können. Herzlich willkommen, Annette.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, Olli.
Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses spannende und wichtige Thema zu sprechen. Und sprechen ist ja auch schon eines der Schlüssel in diesem Thema. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber erstmal wüsste ich gerne von dir, woher kommt das denn, dass es in diesem Bereich so viele Klischees gibt?
Ich glaube, das ist ein ganz vielschichtiges Thema, aber ein Thema ist natürlich, wir haben so viel Präsenz von Sexualität in allen Medien, in Hollywood-Filmen, überall, dass wir eine ganze Menge vorgefertigter Bilder haben. So soll es sein, so muss es sein. Und gleichzeitig haben wir zu Hause immer noch eine Sprachlosigkeit über dieses Thema oder tatsächlich wenigstens eine Unbeholfenheit. Wir sind unsicher, wir wissen nicht, was ist okay, was nicht. Bin ich okay, so wie ich bin? Und nachdem so viel von außen kommt, mit dem ich mich vergleichen kann, bleibt häufig nur übrig, okay, mit mir stimmt wohl irgendwas nicht, wenn das da draußen die Wahrheit ist.
Also der Vergleich mit dem, was wir sehen, zu dem, was wir in unserem Alltag erleben.
Ja.
Warum hält sich das denn so hartnäckig? Du sprichst ja von 6 Mythen, die es in der Sexualität gibt. Da werden wir nachher noch genauer drauf zu sprechen kommen. Aber was glaubst du, wenn wir immer wieder erleben, das, was wir da draußen sehen, stimmt nicht mit unserer Realität überein? Warum hält sich das dann trotzdem so hartnäckig?
Weil wir ja alle immer eher bereit sind anzunehmen, dass mit uns selber was nicht stimmt, als dass mit dem was nicht stimmt, was uns hartnäckig erzählt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, wir glauben wirklich, dass diese Dinge, die da kommen, ja stimmen. Sie würden es ja nicht schreiben. Es würde ja nicht wahr sein, wenn das nicht in allen Medien so ist. Und gleichzeitig sind viele Menschen mit sich selbst über dieses Thema entweder so unklar oder so gekränkt und verletzt, dass es einfach schwierig ist, da hinzugucken. Und dann werden diese Klischees nicht mehr überprüft und halten sich wirklich hartnäckig, wie viele andere Klischees in vielen anderen Themen ja auch.
Es ist also einfacher zu glauben, mit mir ist was nicht in Ordnung, als davon auszugehen, nee, ich bin schon ganz okay, so wie ich bin, und vielleicht ist das, was mir da erzählt wird, irgendwie einfach Quatsch.
Ja, und es ist so ein sensibles Thema, dass wir ja das auch nicht hinterfragen. Also es wird schon besser, und es gibt inzwischen auch eine bessere Sexualerziehung in den Schulen, die umfassender ist und die viel klarer auch sagt, hey, das ist in Ordnung, aber richtig locker sind wir damit nicht und richtig frei.
Wir merken das ja ganz schnell, wenn es um dieses Thema geht, ne, dass Worte verschluckt werden, dass man sich nicht traut, Dinge überhaupt auszusprechen, dass niemand sich traut, darüber zu reden, wie es bei einem selber so ist, und dass man immer nur hört, wie toll es bei anderen ist. Und da gibt es eben diese Mythen, über die du sprichst, und wir würden uns gerne in dieser Folge diese Mythen mal genauer angucken. Mal gucken, was steckt da eigentlich hinter und was sagt die Paartherapeutin zu diesen Mythen, wie man sie vielleicht auch entlarven kann und anders damit umgehen kann. Und der erste Mythos, den du beschreibst, heißt, weniger Sex ist ein schlechtes Zeichen. Das kennen vielleicht viele Paare aus ihrem Paarleben. Wir sprechen ja heute auch vor allem darüber, was passiert mit Paaren in längeren Beziehungen. Am Anfang ist das noch alles okay und funktioniert das irgendwie meistens ganz gut. Und viele Paare erleben dann im Laufe der Zeit, dass sich das verändert und glauben, weniger Sexualität wäre ein schlechtes Zeichen.
Ja, und denken auch hier wieder, mit uns ist irgendwas nicht in Ordnung. Und gleichzeitig hält es sich ja auch sehr lange diese Idee, Sexualität ist was, das immer so bleibt wie bei einem frisch verliebten Paar. Und wenn das weniger wird, geht auch, denken wir, geht unsere Liebe verloren. Also wir setzen Sexualität und die Häufigkeit von Sexualität auch mit unserer Intensität von Liebe gleich, was an sich ja schon ein Irrtum ist. Und hier möchte ich gerne Eckhard von Hirschhausen zitieren. Der hat es in ein sehr schönes Bild gebracht in seinem Buch, Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Da schreibt er, wenn sie für jeden Geschlechtsverkehr in den ersten beiden Jahren ihrer Beziehung eine Murmel in ein Glas tun und ab dem dritten Jahr ihrer Beziehung für jedes Mal wieder eine Murmel aus dem Glas rausnehmen, wird das Glas bei den meisten nicht mehr leer, rein statistisch. Ich will Sie nicht frustrieren, sagt er, im Gegenteil, Sie sind wahrscheinlich normaler, als Sie denken. Andere Menschen haben auch nicht mehr Sex als Sie. So schreibt er in seiner lockeren Art und ich finde, da ist unheimlich viel Wahres dran. Und das zu hören, dass es anderen auch so geht, dass es eine normale Entwicklung ist, dass der Sex weniger wird, dass es dazugehört, aber dass wir darüber informiert werden müssen, dass es normal ist und trotzdem, dass wir auch gucken müssen, geht's uns denn noch gut, wie es gerade so ist, wie es ist für ihn und sie in der Beziehung.
Das ist erstmal, ja, glaube ich, für viele eine Entlastung, ne, zu hören. Bei anderen ist das auch gar nicht viel besser. Und das ist ja ganz häufig das Problem. Ich stelle mir das immer vor wie so zwei Monde, die sich gegenüber sind. Ja, und ich bin der eine Mond und mein Gegenüber ist der andere Mond. Und ich vergleiche natürlich die Sonnenseite des anderen Mondes, die ich ja nur sehen kann, mit meiner Schattenseite. Ja, und den Vergleich kann ich natürlich immer nur verlieren.
Na klar. Und dass wir eben ja auch viel immer wieder suggeriert bekommen, dass mit uns was nicht in Ordnung ist. Das ist gerade in diesem Bereich sind wir da unheimlich sensibel und offen, also das anzunehmen.
Das heißt, weniger Sex ist erstmal kein Problem. Wann oder gibt es überhaupt einen Punkt, wo Paare dann erkennen können, okay, jetzt ist hier wirklich etwas irgendwie ins Ungleichgewicht gerutscht oder stimmt was nicht mehr, wir sollten mal miteinander darüber reden.
Also ich finde es erstmal wirklich wichtig zu sagen, es ist normal, dass Sex im Laufe der Beziehung sich verändert, erstmal schon mal allgemein ausgedrückt, und dass er weniger wird und anders wird und auch anders werden sollte. Da kommen wir auch nachher nochmal genauer drauf. Ein Grund zu reden miteinander taucht, ist immer dann, wenn einer in dieser Paarbeziehung von den beiden eine sich unwohl fühlt. Wenn man sagt, was ist los? Stimmt es noch mit uns? Geht's uns gut? Fehlt irgendwas? Brauchst du was? Möchtest du was anders haben? Aber dahin kommt es ja nicht, weil wir sind ja mit uns selber beschäftigt und mit dem eigenen vermeintlichen nicht okay sein. Und dann fürchten wir uns auch vor der erwarteten Antwort des anderen. Und auch deswegen reden wir nicht.
Wenn ich dann nicht drüber rede, dann wird's ja auch nicht besser. Gibt es vielleicht da schon jetzt von der professionellen Therapeutin einen Tipp, wie man diese Angst, miteinander zu reden, überwinden kann?
Ich glaube, ein Teil davon ist, dass Paare überhaupt erstmal lernen müssen, über viel mehr Dinge zu sprechen, als sie in der Regel miteinander sprechen. Und wenn ich über ganz viele andere Sachen nicht spreche, dann spreche ich natürlich über Sexualität erst recht nicht. Und da ist also, es gibt ja Kollegen und Kolleginnen von mir, die sagen, man könnte Paartherapie zusammenfassen in Reden, Reden, Reden. Das ist ein bisschen stark vereinfacht, aber im Grunde genommen ist es wahr. Wir müssen einfach lernen, mit unseren Partnern und Partnerinnen über unsere Bedürfnisse und Wünsche zu reden. Setzt aber voraus, dass ich die überhaupt erst kenne. Und ich glaube, das ist schon für viele Menschen eine schwierige Aufgabe, das rauszufinden. Was will ich denn eigentlich? Wie geht's mir denn eigentlich?
Wollte ich gerade sagen, ne? Wenn ich über meine Bedürfnisse und über meine Wünsche reden soll, dann muss ich die ja selber erstmal kennen. Und das ist ja schon, genau wie du sagst, für viele eine große Herausforderung.
Muss ich mich damit auseinandersetzen und muss das kennen, damit ich überhaupt das formulieren kann und um eine Veränderung bitten kann.
In vielen Fällen ist es ja auch so, dass Menschen dann auch erstmal eingestehen müssen, dass sie lange Zeit ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen haben und da nicht für einstehen konnten, warum auch immer. Gut, kommen wir mal zum nächsten Mythos. Nämlich der Standard ist 2-mal pro Woche Sex.
Ja, das ist das, was dich, glaube ich, am allerhartnäckigsten hält. Also das ist eine Idee, wo ich auch nicht weiß, wieso sich das dermaßen hartnäckig hält, weil auch viele von uns machen doch selber die Erfahrung, dass das nicht wahr ist. Und auch hier merken wir dann wieder, oh, wenn das bei mir nicht stimmt, dann halte ich lieber die Klappe und sag nichts, damit es keiner merkt. Dieser Standard geht angeblich, wir werden es nicht überprüfen, auf den Reformator Martin Luther zurück, dem der Spruch zugeschrieben wird, in der Woche zwier schaden weder ihm noch ihr, macht im Jahr 104.
Okay.
Und dieses zweimal in der Woche, das findest du in den Zeitschriften, in den Medien, überall wird es immer wieder propagiert, dass das normal sei und dass man ja da also schon mal hinkommen müsste. Und da gab es auch vor ein paar Jahren eine ZDF-Doku, die hieß Lust und Lüge. Und da haben sie 80 Freiwillige nach der Häufigkeit ihrer Sexualkontakte gefragt. Und haben sie an einen vermeintlichen Lügendetektor angeschlossen. Also das war eine Attrappe.
Okay.
Und zuerst ohne den Lügendetektor haben die Leute gesagt, ja, 2-mal in der Woche oder 4-mal in der Woche. Und als sie dann annahmen, werden überprüft, haben sich die angegebenen Zahlen verändert. Hat man gesagt, einmal im Jahr, einmal im Monat. Oh, schon lange nicht mehr, aber ich mag nicht drüber reden. Und nirgends wird so viel gelogen wie da. Auch wieder aus Angst. Also gar nicht so sehr, weil man sich irgendwie toll aufspielen will, sondern weil man einfach Angst hat, nicht normal zu sein, nicht okay zu sein. Es geht so weit tatsächlich, dass sich damals das ZDF gesagt hat, das überprüfen wir jetzt mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Jeder von uns erlebt was anderes und draußen wird immer behauptet, so muss es sein. Also auch hier, wir haben ja angefangen mit, es wird weniger. Und ein knallverliebtes Paar, das bei jeder Gelegenheit übereinander herfällt, ist einfach, das ist der Ausnahmezustand. Das verändert sich. Und da mitzugehen und zu erleben, wir verwandeln uns, es ändert sich was, das ist das, was wir anerkennen müssen und was viel mehr eigentlich erzählt werden müsste, damit es für uns geläufiger wird.
Das heißt, ein bisschen mehr Realität in dieses Thema reinzubringen.
Das wäre schön, ja.
Ich habe gerade so den Gedanken, dass da auch die Idee hintersteckt, wenn ich 2-mal die Woche Sex habe, dann geht es unserer Beziehung besser. Also Sex als Wasserstandsanzeiger für unsere Beziehung oder so als Niveauanzeiger für unsere Beziehung.
Das kommt natürlich darauf an, welche Qualität die Sexualität hat bei einem Paar und wie es den beiden miteinander geht. Wenn es einem oder beiden nicht mehr gut geht, dann ist die Sexualität natürlich auch ein Anzeiger dafür. Aber es muss nicht so sein, weil wenn wir davon ausgehen, dass Sex auch wirklich normal ist, dass es weniger wird. Wir brauchen einfach einen völlig anderen Blick auf Paarsexualität. Völlig anders. Mhm. Nämlich nicht, dass hier irgendeine Performance abzuliefern ist, dass ich das nur irgendwie mit irgendwelchen Tricks und Techniken oder sonst wie hinkriegen muss, sondern dass wir einen völlig anderen Blick auf unsere Sexualität bekommen. Nämlich, dass Sex nicht ein Leistungsprinzip ist, sondern Sexualität ist genauso eine Form der Kommunikation, die das Paar miteinander hat. Kann wie ein Tanz sein oder wie ein schönes Essen miteinander kochen, dass ich da diesen Druck rausnehme.
Also es kommt gar nicht so sehr auf die Häufigkeit an, sondern eher auf die Art und Weise, wie wir das miteinander gestalten. Und Sexualität ist wie Kommunikation. Das finde ich ganz interessant, weil ganz oft sieht man das ja, dass bei Paaren, wo die Sexualität nicht mehr funktioniert, auch die Kommunikation, also die verbale Kommunikation einfach nicht mehr da ist.
Und ich würde es auch hier andersrum sagen, dass Paare, bei denen die Kommunikation nicht mehr funktioniert, funktioniert auch die körperliche Kommunikation nicht. Also wir können jetzt hier so ein bisschen Henne und Ei, manchmal ist es so rum, manchmal so rum. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wer denn da beteiligt ist und welche Person es geht. Aber wir kommen ja hier auch ein bisschen so auf diesen dritten Mythos, dass Sex immer spontan sein muss, dass der nur echt ist, wenn jetzt muss es sein und jetzt sofort. Und da ist ja der schlimmste Tipp, den man immer liest, und der ist dabei so wahr, und da kriege ich immer böse Blicke, wenn ich das den Paaren anbiete, sagt, verabredet euch doch. Mhm. Also Paare, die Kinder haben, Paare, die voll im Leben stehen, Menschen, die enorm viel Stress haben, werden weniger Sex haben. Das hat auch was mit unserem Stresssystem zu tun, weil wenn wir nur im Stress sind und immerzu auf 180 durch die Welt rasen, signalisieren wir unserem Körper, dass wir so im Kampfmodus sind, dass es besser ist, wenn wir uns nicht jetzt auch noch reproduzieren. Das heißt, das Gehirn sagt, Sex fällt aus. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen.
Das heißt, durch so eine Verabredung schaffe ich auch Entspannung und Ruhe und schaffe ich auch einen Rahmen, in dem Sexualität dann überhaupt erst möglich ist.
Ja, und durch so eine Verabredung habe ich sogar noch einen anderen Effekt, nämlich sowas wie, ich kann mich drauf freuen. Wir machen was aus, jetzt habe ich ein Paar, das hat Kinder, die Kinder sind bei Oma und Opa und wir haben ein Date. Das auch, das, bei, hier kommt uns auch hier dieses romantische Dilemma kommt uns da dazwischen. Dass dieses Liebe ist spontan, Sex ist spontan und es fällt irgendwie vom Himmel. Ich muss nichts dafür tun. Und das ist ein Riesenirrtum, weil wenn die ganze Welt außenrum dauernd was von mir will und wenn natürlich mit Social Media und so weiter alles, was von mir will, dann muss ich diesen Raum, den das Paar hat, aktiv herstellen. Der entsteht nicht mehr von allein. Und drum finde ich das enorm wichtig, dass wir anerkennen, A, Stress ist extrem kontraproduktiv für eine gelingende Sexualität. Und wenn ich den Stress, wenn ich dem nicht Herr werde, kann ich nicht auch noch sozusagen noch mehr Stress obendrauf machen, indem ich jetzt sage, so, wir müssen aber jetzt auch noch was für unseren Sex tun, sondern es ist oft gerade ganz im Gegenteil. Ich muss runterfahren, ich muss langsamer werden, ich muss gucken, auf welchen Stress kann ich denn verzichten. Denn in der Entspannung liegt hier tatsächlich der Zauber.
Gut, also wenn ich über meine Sexualität gesprochen habe und mich verabredet habe zur Sexualität, dann kommt es aber ja nur noch auf die richtigen Techniken und die richtigen Tricks an und dann habe ich eine gute Sexualität, oder ist das?
Genau, das ist dann Mythos Nummer 4. Wenn wir nur die richtigen Tricks anwenden, dann wird alles gut. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist das, was wir jetzt auch wieder vorgemacht kriegen mit Werbung, mit Pornografie, wo auch immer wir was lesen, steht dort, wenn wir nur die richtigen Tricks haben, immer geht's um dieses schneller, höher, weiter. Und auch hier ist es voller Klischees. Da kommt immer das Tigerfell vor und das Kaminfeuer und der Rotwein und der Sonnenuntergang. Und diese Dinge haben wir nicht zu Hause. Die haben wir vielleicht mal im Alter, im Urlaub, ausnahmsweise. Und auch hier denken wir ja nicht nur in dem Thema Sexualität, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wenn wir nur an irgendeinem Schräubchen richtig drehen, dann funktioniert das alles und bauen die Sexualität ein in unsere allgemeinen Leistungsanforderungen, die diese Gesellschaft sowieso schon permanent an uns stellt. Was ich alles muss und wie ich sein muss und was richtig ist und was falsch ist.
Und das Ganze endet selbstverständlich immer in einem fulminanten Orgasmus.
Absolut. Natürlich. Und wenn du dir dann noch die Hollywood-Filme anguckst, dann kriegst du so ein verschobenes Bild davon, was Sexualität ist, dass wir wieder, so wie wir heute angefangen haben, da landen. Okay, bei mir ist es nicht so, also muss ich irgendwie gänzlich falsch sein. Und hier mit diesen Tipps und Tricks und diesen vielen Eindrücken, die von außen kommen und die vielen Ratgeber, die von draußen kommen, verlieren wir oft diesen Zugang zu dem, was will ich eigentlich selbst? Was ist denn für mich so schön? Und in der Sexualtherapie gibt es tatsächlich ein Modul. Das heißt, setz dich mal hin und schreib mal auf, was für dich ein ideales erotisches Moment ist. Also hier sind wir wieder bei diesem, was wir vorher schon mal hatten. Ich muss ja erst mal rausfinden, was will ich eigentlich? Wie ist es denn schön für mich? Wovon träume ich denn? Und ist das, wovon ich träume, ist das was ich wirklich haben will? Oder ist das nur was tatsächlich in meinen Träumen sein soll? Und sich damit mal Gedanken zu machen, mit sich selbst, dafür ist dieses: Ich schreibe mir das mal auf, damit mir überhaupt mal klar wird, was will ich denn? Darf ich überhaupt was wollen?
Das heißt, auch da wieder die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Wünschen und dem, was ich wirklich will und nicht das, was mir von außen immer vorgeschlagen oder vorgelebt oder ja, eben nicht vorgelebt, sondern so vorgeführt wird ja eigentlich nur. Ne? Denn das ist ja nicht real. Wie ist das denn mit dem Sex? Wir haben ja jetzt schon über viele Mythen gesprochen und haben gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf die Technik an und es muss auch nicht immer spontan sein. Und ein weiterer Mythos, den du beschreibst, ist, Sex muss immer wild sein und schnell gehen.
Genau. Und wie du vorher schon gesagt hast, zwingend mit einem Orgasmus enden, sonst ist es nichts Gescheites gewesen.
Genau, das sowieso, ja.
Und da sind wir tatsächlich Opfer einer durch und durch pornografisierten Welt. Das ist ein echtes Problem, weil das, was in Pornos zu sehen ist, eben meistens nicht das ist, was zu Hause bei den Paaren passiert. Das sind aber die Bilder, die wir im Kopf haben. Und auch hier ist, so wie wir ja schon gesagt haben, dass das ist das, was wir denken, das gehört so. Und diese, was einige Autoren, denn diese Bewegung von Slow Sex, das können wir ja nachher in die Shownotes schreiben, was das ist. Und langsam zu sein, entspannt zu sein, tatsächlich Sexualität als eine Art Tanz zu begreifen, als ein Spiel, das auch irgendwie manchmal lustig und albern sein darf. Es muss ja nicht immer so wahnsinnig ernst zugehen. Und es darf auch langsam und spielerisch sein. Und das ist tatsächlich eine Sicht auf Sexualität, die bei allem Medienhype immer noch, das musst du suchen. Das ist immer noch nicht das gängige Gespräch über Sexualität. hier sagt man außerdem in der Paartherapie, dass sexuelle Reife erst im 4. und 5. Lebensjahrzehnt gelernt wird. Was heißt denn das? Das heißt, wir müssen schon ganz schön alt sein, dass wir wissen, was wir wollen. Dass wir uns unabhängig machen können von all dem, was da auf uns eintrommelt und schreit und sagt, so ist es richtig, so musst du es machen. Und da hinzukommen zu einem langsamen, entspannten Sex und zu einem Sex, der im wahrsten Sinne des Wortes intim ist. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwen zu haben, sondern wirklich zu sagen, dich meine ich, mit dir will ich zusammen sein. Und hier sind wir wieder bei dem Thema Sexualität als Kommunikationsmittel, als eine Möglichkeit, angenommen sein zu erleben, Geborgenheit und Nähe auszudrücken. Nicht umsonst wird ja beim Streicheln, bei der körperlichen Nähe, bei Hautkontakt, wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ganz spannend und das ist das, was wir brauchen, um einander nahe uns zu fühlen.
Wenn du das so erzählst, dann ist das ja eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern dann ist das ja die viel schönere Geschichte, zu sagen, wir nehmen uns Zeit, wir lassen uns aufeinander ein, wir gucken auf unsere Bedürfnisse und setzen uns da eben nicht unter Druck, sondern machen das so, wie das für uns richtig ist.
Und dabei ist es so schwer, weil du musst dir selber die Erlaubnis geben, von einem teilweise von außen kommenden, aber auch einen nach innen genommenen Leistungsanspruch wegzugehen. Sex ist eben keine Performance, sondern es ist tatsächlich eine Möglichkeit, mit jemand anderem Intimität im reinen Wortsinn auszuleben, einander nah zu sein, sich verletzlich zu zeigen. Und an der Stelle wird Sexualität dann, wenn ich mich wirklich zeige, werden wir gefährlich füreinander. Da müssen wir wirklich Vertrauen haben können, dass ich mich öffnen kann. Und wenn ich sage, im 4. und 5. Lebensjahrzehnt wird es gelernt, dann müssen wir uns dann auch noch von den Idealen der Jugend verabschieden. Von der Frischfleischerotik, wie das der amerikanische Paartherapeut David Schnark nennt. Sondern da sind wir ja eben nicht mehr 18 und 19 und 20. Sondern wir haben vielleicht schon die ein oder anderen Falten uns verdient. Und damit müssen wir uns dann auch zeigen und sagen, guck mal her, so ist es. Und können wir so beieinander sein, obwohl wir nicht mehr jung und knackig sind.
Und um das wirklich leben und ausleben zu können, braucht es eben vorher ganz viel Vertrauensaufbau, ganz viel Beziehungsarbeit und ganz viel Nähe und Vertrauen. Und ich finde, man kann sich in der Beziehung natürlich sagen, ich liebe dich, das ist ja auch ein total schöner Satz und ganz vielen Paaren fällt das sehr, sehr schwer. Ich finde aber auch den Satz zu sagen, ich vertraue dir, finde ich auch einen unheimlich schönen Liebesbeweis, ne, weil es auch nochmal eine ganz andere Nähe darstellt, ne, zu sagen, ich vertraue dir, ich gebe mich in allem völlig arglos hin und vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst.
Ja, und das ist so wichtig, was du da sagst, nämlich ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst, ich vertraue darauf, dass du mir nicht schaden willst und ich vertraue auch darauf, dass du mit mir behutsam umgehst und so, wie ich ja auch sagen muss, und du darfst darauf vertrauen, dass ich mit dir behutsam sein werde und dass ich aufpassen werde, dass ich dir nicht wehtue, dass ich dich nicht verletze und kränke. Und diese ganze Gemengelage, die macht die ganze Sache so schwierig, dass wir nicht drüber reden können dann.
Das ist sicherlich ein großes Thema. Ich muss da gerade an den kleinen Prinzen denken. Ich krieg's leider gerade nicht mehr hin, aber so sinngemäß, ne, du musst auf das achten, was du dir vertraut gemacht hast. Fällt mir gerade spontan dazu ein. Und ja, das ist da kommen wir mit all diesen Mythen natürlich nicht weiter, wenn wir so eine langfristige Beziehung haben wollen und da eben auch im Alter noch etwas miteinander haben wollen, eine Sexualität miteinander haben wollen, die für beide schön und angenehm ist. Wir haben noch einen Mythos, über den wir noch nicht gesprochen haben, nämlich es ist schon alles gesagt. Und wir haben ja im Grunde genommen schon die ganze Zeit drüber gesprochen, aber vielleicht magst du es an der Stelle nochmal zusammenfassen, warum es vielen Paaren so schwer zu fallen scheint, über dieses Thema im alltäglichen Leben zu sprechen.
Ja, ich kann durchaus zusammenfassen, dass ja alle diese Klischees und Vorstellungen und Bilder und Vorgaben, die von draußen an uns herangetragen werden, dass die es uns wirklich schwer machen, uns selber da drin zu finden. Das ist der eine Punkt, überhaupt zu wissen, wer bin ich denn, was will ich und was tut mir gut und was mag ich machen. Gleichzeitig ist ja Sexualität auch einfach unser sensibelstes Thema. Das ist unheimlich mit Scham verbunden und auch mit Kränkung. Und auch hier, wenn jeder von uns seine sexuelle Biografie anguckt, was wir da schon vielleicht auch an Kränkung, an Abwertung und mitgenommen haben. Das tragen wir ja alles mit uns rum. Und deswegen haben wir Angst, wenn wir darüber anfangen zu sprechen und auszutauschen, dass uns dann auch der Schmerz über all diese Dinge wieder begegnet. Und das wollen wir nicht so gerne. Also das möchte keiner und das ist auch total uncool und da wollen wir uns nicht drüber austauschen. Aber tatsächlich das Gegenteil ist der Fall. Das haben wir ja schon gesagt. Wenn ich zugeben kann, dass wir beide furchtbar verletzlich sind, dann können wir mit dieser Verletzlichkeit einander begegnen und lernen, auch über dieses schwierige Thema zu sprechen. Wir können lernen, anstatt man müsste mal oder so ist es richtig, zu sagen, ich wünsche mir, ich würde gerne, ich könnte, wie die gewaltfreie Kommunikation sich ausdrückt, statt eines Vorwurfs einen Wunsch äußern, nicht du machst immer, du bist falsch, du musst anders machen, zu sagen, ich wünsche mir, ich hätte gerne, ich brauche, zu formulieren und auch gemeinsam vielleicht Ideen zu sammeln. Das ist gar nicht so leicht, haben wir heute schon ein paar Mal festgestellt. Und beim Miteinander reden ist immer noch das Allerwichtigste, miteinander zuzuhören. Jemand hat mal sehr schön gesagt, wir haben zwei Ohren und einen Mund, also doppelt so viel hören wie reden. Und dem anderen zuzuhören, nicht zu unterbrechen, ein bisschen länger zuhören, nicht zuhören, um dann selber zu reden, sondern nur noch zuhören, um des Zuhören willens. Auch wenn es vielleicht Schweigen gibt und Unsicherheiten und ich nach Worten suchen muss. Und dabei möchte ich sagen, ist über Sex zu reden, ist das Bett meistens nicht der richtige Platz dafür. Sondern miteinander reden ist immer gut, auch über andere Themen, indem wir spazieren gehen. Gehen wir raus in der Natur, laufen wir nebeneinander, wir gucken uns nicht dauernd an, wir beobachten nicht jede hochgezogene Augenbraue und bewerten das schon wieder, sondern wir laufen, wir haben unseren Blick ins Weite, wir sind in Bewegung, was immer auch unseren Geist in Bewegung bringt. Und so kann ich am meisten und am besten miteinander reden. Schritt für Schritt.
Schön, Schritt für Schritt. Und vor allem, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, dieser Gedankengang, dass ich beim Spazierengehen ja beide in die gleiche Richtung gucken und sich nicht die ganze Zeit angucken und dann eben auch, genau wie du gesagt hast, nicht jede Mimik sofort interpretieren. Das ist nochmal ein ganz spannender Gedanke, den ich gerade das erste Mal so richtig wahrnehme. Lieber Nette, gibt es denn so zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Rat, den du vielleicht Paaren mitgeben kannst, die schon in einer schwierigen Situation sind, was ihre Sexualität betrifft?
Also vieles von dem ist schon gesagt worden. Mir ist tatsächlich nochmal wichtig, dass wir in einer Hochleistungsgesellschaft und auch in einer Burnout-Society, dass Sexualität tatsächlich auch einfach unsere Physis, also unser Körper schaltet das ab, wenn wir zu sehr unter Leistungsdruck stehen. Also das, da ist vielleicht gar keine Paarproblematik dahinter, sondern es ist einfach eine Stressproblematik dahinter. Und dass wir uns erlauben müssen, langsamer zu sein und freundlicher zu sein miteinander. Und ich möchte tatsächlich ein Buch unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, das ich einfach sehr, sehr gelungen finde, von einem Christoph Josef Ahlers. Wir schreiben das dann auch noch mal in die Shownotes. Vom Himmel auf Erden, was Sexualität für uns bedeutet. Und das ist einfach, wie ich finde, wahnsinnig gut beschrieben und auch für Männer wunderbar.
Vielen Dank für den Tipp. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur, wie heißt er, Christoph Josef Ahlers Bücher geschrieben hat, sondern auch du hast ja Bücher geschrieben. Es gibt einen Podcast von dir, wo man reinhören kann. Du machst Vorträge und hast andere Arbeitsmaterialien. Wo können HörerInnen denn Kontakt zu dir aufnehmen oder mehr über deine Arbeit erfahren?
Also am besten kann man mich finden auf meiner Homepage annettefrankenberger.de und den Podcast 15 Minuten fürs Glück findet man, wie es immer so schön heißt, überall, wo es Podcasts gibt. Da wird viel über die Liebe, über das Paarsein, aber auch generell drüber gesprochen, wie man sich das Leben alles ein bisschen einfacher machen kann. Also 15 Minuten fürs Glück heißt der Podcast. Und sonst, wer mich kontaktieren möchte, einfach über die Homepage, Kontaktformular oder auch gerne mich anrufen. Alle sind herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Und 15 Minuten in das Glück zu investieren, also eine bessere Investition, gibt es ja gar nicht. Von daher da auf jeden Fall mal reinhören, auf jeden Fall auch mal auf die Internetseite von Annette Frankenberger gehen. Wir werden das auch nochmal verlinken, damit die Leute dann auch direkt zu dir finden. Vielen herzlichen Dank, lieber Annette. Es hat großen Spaß gemacht und war sehr, sehr interessant. Ich mache das Ganze ja auch immer, um selber was zu lernen und habe auf jeden Fall heute noch das ein oder andere mitgenommen. Danke dir ganz herzlich. Und danke auch allen Zuhörenden für das freundliche Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback unter podcast@familienservice.de. Und die letzten Worte gehören natürlich meiner Gästin.
Danke sehr dir. Mir hat es auch große Freude gemacht. Und ich freue mich auch über alle, die zugehört haben. Und bin gerne da, wenn jemand meine Unterstützung brauchen kann.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke. Tschüss.